Zwei Meisterwerke des Kinos werden jetzt in neuen Editionen auf DVD und Blu-ray bei Studio Canal veröffentlicht. Gaspar Noés abgründiger Film Irreversible war der Skandal der Filmfestspiele von Cannes 2002. Monica Bellucci und Vincent Cassel spielen die Hauptrollen in diesem verstörenden filmischen Experiment. Die neue Edition enthält die rückwärts erzählte Kinoversion von 2002 und den Straight Cut von 2019. Erhältlich als Doppel-DVD im limitierten Blu-ray Steelbook sowie digital. Eine Dokumentation mit Noé, Bellucci, Cassel und dem Produzenten ergänzt diese neue Ausgabe. Jean-Pierre Melvilles Gangsterfilm 4 im Roten Kreis von 1970 mit Alain Delon und Yves Montand ist im 4K grandios restauriert worden. Erstmal erscheint der Film als Ultra HD Blu-ray, dazu als DVD und digital. Regisseure wie Quentin Tarantino und Jim Jarmusch, John Woo und Aki Kaurismäki beriefen sich auf Melvilles einzigartige Ästhetik. 3 Stunden Bonusmaterial und ein tolles Booklet ergänzen diese wunderbare Edition.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr hört uns bitte weiterhin und abonniert uns auf Spotify, Deezer, iTunes und ihr könnt uns auch hören auf YouTube und auf jedem Artikel auf unserer Seite rollingstone.de im Player oben. Heute sprechen wir, ihr habt es gerade schon gehört, über 2 Filme, nämlich Irreversible und 4 im Roten Kreis. Fangen wir vielleicht mal an mit Irreversible. Ich habe den Film jetzt zum 2. Mal gesehen und damit auch zum 1. Mal, seit ich ihn gesehen habe, als er erschien vor auch schon bald 20 Jahren. Und der ist mir mal aufgefallen, ich hatte also die anderen Filme von Noé erst nach Irreversible gesehen, also unter anderem Enter the Void und auch Climax. Und mir ist dann sofort hängen geblieben, diese die auch bewusst auf Irritation und Schwindel angelegt gewesene Kamerafahrt am Anfang mit dieser düsteren Tonspur, die diesen ganzen Mageninhalt durcheinander wirbelt. Soundtrack ist übrigens gemacht von Thomas. Ich hatte nie Französisch in der Schule, ich war Lateiner, also weiß nicht, ob man Bangalter sagen würde oder Bangalter oder Thomas natürlich. Der ist ein Franzose und eine
Hälfte. Ein berühmter Techno-DJ und
ja, nicht nur das.
Experimental.
Naja, und du, er ist eine Hälfte von Daft Punk.
Ja. Ja,
genau.
Das auch.
Achso, genau, wusstest du, ja. Ohne Helm die Musik gemacht, er macht sowieso auch ohne Helm. Naja, ich wollte nur Folgendes sagen, das ist so damit unterlegt und du hast am Anfang, ja, wir werden gleich auf den Inhalt ja eingehen, diese sehr schwindelig machende Odyssee in diesem unterirdischen Nachtclub, der ja den Namen Rektum trägt. Und da muss ich so ein bisschen denken an Enter the Void von Noé, der hinterher kam, als auch diese Kameraperspektive gewählt, wo die so ein bisschen über den Ding schwebt und die wurde da benutzt, um einen Toten zu zeigen, der sich das Geschehen auf der Erde in so einem Engelsflug ansieht in Enter the Void. Und dann habe ich dann irgendwie in so einer Trivia-Section zum Film gelesen, dass in der letzten Einstellung des Films Monica Bellucci ein Buch liest, das heißt An Experiment with Time. Der Autor heißt, den kannte ich vorher nicht, gebe ich zu, ist ein Wissenschaftler, J.W. Dunn. Man kann das Buch übrigens für 1 Euro, das sage ich jetzt nicht, um Werbung zu machen, sondern nur, um euch zu empfehlen, man kann das schnell nachlesen, man kann das Buch für 1 Euro als Kindle-Edition bei Amazon kaufen, aber das ist nur so als Werbung.
Und du hast es sofort gekauft.
Ich habe sofort gekauft.
Gemerkt hast.
Ja, aber ich bin ganz ehrlich mit dir, ich hab gehofft, weil Monica Bellucci das Buch liest und es geht darum, dass man Zeit zurückdrängen kann, Zeitperspektiven, deterministische Annahmen umkehren kann und alles ist möglich, man kann verschiedene Zeitebenen einnehmen. Habe ich das begonnen zu lesen, habe aber nach 5 Seiten oder 10 Seiten direkt aufgegeben, weil das tatsächlich ein wissenschaftliches Buch ist, in dem dieser Mann in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erschien, beweisen wollte, dass es möglich ist, auf verschiedenen Zeitebenen unterwegs zu sein und ein Schicksal damit abwenden zu können, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und das trifft ja den Kern dieses Films ja sehr eindeutig.
Also bei dem Straight Cut von 2019, der in Venedig bei den Filmfestspielen lief, und ich weiß nicht, ob er im Kino war, war ja nicht sehr viel Zeit bis zu diesem Jahr. Aber der Straight Cut, also die eigentliche Reihenfolge, oder anders gesagt, umgekehrt, die umgekehrte Chronologie bietet natürlich Aufschluss über die Struktur des Films, da man bei der verkehrt herumgedrehten oder verkehrt herum angeordneten Fassung sofort überwältigt wird von dem, was jetzt bei der geraden Schnittfassung das Ende ist. Also man wird vollkommen verwirrt vom eigentlichen Irreversible. Das Irreversible, das man von Anfang zu Ende sieht, also die Höllenfahrt, nicht nur von Monica Bellucci, sondern von allen Beteiligten, hat eine sozusagen konventionelle Struktur. Es beginnt mit dem Idyll auf dem Rasen, der Rasensprenger, der sich dreht, die auf einem Tuch liegende Monica Bellucci, die eben dieses Buch liest. Wenn man nicht aufpasst, wird man es nicht sehen. Aber
man kann es eigentlich nicht sehen, weil man nicht aufpasst. Man liest das so nebenbei als Background-Info zum
Film. Wenn man nicht auf den Film vorbereitet ist, wird man vielleicht nicht so genau schauen, sondern nur dieses Idyll sehen. Also die das satte Grün und der blaue Himmel und so. Das ist eigentlich eine David Lynch-Inszenierung. Und dann wird der Film sehr schnell, hektisch mit der Handkamera zunächst Vincent Cassel und Monica Bellucci, Liebespaar, nackt im Bett, sind aufgewacht und in ihrer Kammer. Und das Geplänkel zwischen den beiden, als er dann das Haus verlässt, macht sie einen Schwangerschaftstest und sieht, dass sie schwanger ist. Und das ändert alles. Und dann gehen sie mit ihrem Freund aus. Und der Freund ist ihr ehemaliger Liebhaber, der sich damit nicht abgefunden hat. Sie hat sich sehr wohl damit abgefunden, fahren in der U-Bahn. Du hast schon zu Recht gesagt, dieses Gerede, wie die drei in der U-Bahn schamlos über Sexuelles reden, besonders der Freund, die beiden anderen sind aber auch nicht peinlich berührt und offenbar sieht man sieht den Menschen in der U-Bahn auch nicht an, dass das etwas merkwürdig ist, wie sie sich unterhalten. Und dann gehen sie zu einer Party und dann ist die schreckliche Vergewaltigung in der Mitte des Films eine der grausamsten Szenen, die man je gesehen hat.
Ja, es gab, ich hatte das auch erst als Hintergrundinfo gelesen, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, gab es 3 oder 5 verschiedene Drehs, es ist ja in einer Einstellung gedreht worden.
Und, ja, es waren, glaube ich, es waren 4 oder 5.
Man hat sich, glaube ich, sogar dann für eine der frühen Versionen entschieden. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber dieser Take, diese Vergewaltigungsszene, nur um das mal kurz mal technisch zu beschreiben, war, glaube ich, ein Schnitt, wenn ich das richtig gesehen habe, der dann geschieht, als sich der Täter ihr nochmal nähert, um ihr den Kopf einzuschlagen auf dem Asphalt. Also, aber das nur, weil dann verdunkelt der Bildschirm kurz, das ist ja oft ein Stilmittel, um einen heimlichen Schnitt mit einzubauen, den aber trotzdem der Zuschauer bemerken soll, damit man nicht an der Nase herumgeführt wird. Ja, diese Szene ist wirklich sehr schlimm und ein großer Streit ist ja darum entbrannt, auch in der damaligen Bewertung des Films, als auch in der Neubewertung des Films, ob man diese Szene überhaupt zeigen sollte, ob die zu Exploitation ist. Und ich finde, dass man die so zeigen sollte. Es ist eine grausame Szene, die einen ganz klaren Standpunkt vertritt. Es gibt da keine zwei Meinungen, was da passieren kann und wie das zu bewerten ist.
Ja, also Gaspar Noé sagt in der sehr guten, ausführlichen Dokumentation über den Film, also die Rezeption des Films damals in Cannes, 2002 war die Vorführung, da kommen der Gaspar Noé zu Wort, Vincent Cassel, Monica Bellucci, die damals ein Paar waren von Noé gefragt worden, ob sie das machen würden. Cassel wollte sofort absagen, war sogar empört. Bellucci wollte zusagen, hat ihn davon überzeugt und deshalb spielen die beiden die Hauptrollen. Dann der dritte Darsteller, dessen Namen mir jetzt nicht präsent ist, aber du hast ihn vielleicht auf den Set. Naja, außerdem die damaligen Produzenten, es wird natürlich gesagt, naja, heute könnte man das gar nicht mehr machen, der Film wäre nicht zu finanzieren, der würde gar nicht vorgeführt. Es kommt der damalige Leiter des Festivals zu Wort oder einer der Verantwortlichen damals und verteidigt die Entscheidung und erinnert sich auch an jenen Abend der Premiere oder der ersten Vorführung. Haben einige das Kino verlassen, das waren nicht gar so viele, aber es waren ja auch eine Publikums-, nicht nur eine Kritikervorführung. Und manche sind sind empört aus dem Kino gegangen.
Manche sind sogar auch brechend aus dem Kino gegangen, was aber nicht an dem Film selber lag, sondern an der Tonspur, die sie tatsächlich auch organisch angegriffen hat. Ja. Also sie am Anfang in dem Club zu hören ist. Das fand ich immer am erstaunlichsten, weil ich ja nicht
der weiß,
ob Noé nicht irgendwie. Er hat ja auch gesagt, er wollte das so. Er hat sozusagen sein Publikum nicht beschimpft. Es gab keine Publikumsbeschimpfung, aber eine Publikumsvertreibung in dem Kontext.
Ja, also man hört auch jetzt natürlich bei dem Techno-Geballer bei enormem Lärm, wobei man natürlich zu Hause den Ton leiser stellen kann. Aber es greift einen physisch an. Das ist schon in der Partyszene und es ist später in dem Rektum genannten Club. Dazu noch die Kamerafahrt, wenn man das auf der riesigen Leinwand sieht, dann sind diese Reißschwenks und dann ist diese Kamerafahrt durch den Club kaum auszuhalten. Also man weiß noch nicht genau, wo sie sich befinden.
Da musst du mal Enter the Void sehen. Das ist der Film, den er nachgedreht hat, den ich vorhin erwähnt hatte, der 3 Stunden geht und nur aus solchen Reißschwenks besteht, weil nämlich ein ermordeter Mann die ganze Zeit über seinen Hinterbliebenen schwebt und sehr schnell fliegt und du sitzt einen schwindeligen Schwank nach dem anderen.
Mhm. Ja, aber auch dieser Film ist so an der Grenze dessen, was man ertragen kann. Vor allem ist die Vergewaltigungsszene eigentlich unerträglich. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Gaspar Noé hat sich zu der Szene geäußert und sagt, und andere bestätigen das, auch Analytiker, es gibt auch einen langen, gelehrten Kommentar auf der Tonspur eines deutschen Filmwissenschaftlers. Es ist eine starre Kameraperspektive, die von unten, also auf das Opfer gerichtet ist, auf Kopf und die Hand von Monica Bellucci. Ich glaube, es ist Noé, der vielleicht etwas zu billig auf den Film von Jonathan Kaplan angeklagt mit Jodie Foster verweist, Film von 1988. Und er sagt, ist natürlich übersetzt worden, aber also im Untertitel, kann nicht Französisch, aber im Untertitel liest man, dass er sagt, naja, in Jonathan Kaplans Film, der ist insofern etwas spekulativ, da kann man eine gewisse Lust empfinden bei der Vergewaltigung der Jodie Foster in dem Film. Das ist ein Club, ein Flipperautomat und so weiter. Und er sagt, naja, meine Kamera ist so eingestellt, dass sie auf dem Boden bei dem Opfer ist. Und ja, das ist seine einzige Erklärung. Der Produzent erinnert sich daran, dass Noé mit Tumult gerechnet hatte und dass er diesen Abend in Cannes, dass er richtig aufgeregt und begeistert war, dass die Reaktion geteilt hat.
Also er hatte, ich glaube, man kann den Mut, den er gehabt hat, nicht überschätzen, weil er damals kein großer Name war. Und er hat trotzdem riskiert, dort in Cannes anzulaufen und da sehr große Probleme zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sich niedergeschlagen hat auf Finanzierung, Projektentwicklung seiner späteren Filme. Ich weiß, dass Climax zum Beispiel sehr gute Kritiken bekommen hat. Der Vergleich zwischen Straight Cut und dem Original Cut, gerade wenn es um diesen Zeitaspekt geht und den Determinismus. Und es gibt ja auch dieses Motto, das am Anfang des Films von diesen beiden Leuten in dieser Wohnung gesagt wird, Zeit zerstört alles. Da bin ich mir nicht so sicher, wie ich das deuten soll. Also wenn du die Originalreihenfolge, also nicht den Stray Cut, sondern die Kinocut-Version guckst, würde das ja bedeuten, dass die Umkehr der Zeit, das Zurückreisen in die Zeit, zu einem schöneren Ausgang führt, weil da noch alles in Ordnung ist. Monica Bellucci liegt auf der Wiese, sie entdeckt kurz vorher, dass sie schwanger ist, ist alles in Ordnung. Und eigentlich nur die Zeit, wie sie normal voranschreitet, also das Nicht-Umkehren, das Nicht-Zurückkehren in die Zeit, eigentlich das Schlimme ist. Und das die Zeit ist, die alles zerstört. Also der Straight Cut. Mhm. Im Grunde genommen ist die Bewertung der Zeit. Zeit zerstört alles. Also die Tagline des Films beinhaltet das ja nur die Tragik, wenn du die Normalchronologie, sprich den Straight Cut anwendest.
Ja.
Ne?
Ja. Also das ist richtig. In der eigentlichen Chronologie des Straight Cut ist dieser Ausspruch, ist diese Sentenz von großer Wahrheit. Man sieht die Zeit und es ist ein sehr kurzer Zeitraum. Also es ist der Morgen eines Tages, wie der Tag sich, oder ich weiß gar nicht, wachen wahrscheinlich nicht morgens, aber es ist schon mittags, dann gehen sie aus, dann ist abends die Party und in derselben Nacht wird alles zerstört für diese drei Menschen, die vorher so vital waren und gestritten haben und die ein Leben hatten und es geht alles zu Schanden. Und Zeit zerstört alles. Das ist am Ende des Films, also in der geraden Version, ist auch am Ende zu sehen, wenn zwei Männer in einer Kemenate über dem Club Rectum sitzen, beide desillusioniert und von dem einen hört man, er hat seine Tochter missbraucht.
Das war
und
wie war im, ein war Dialog Gefängnis. Aus ja. einem von Trier-Film. Das war wie ja. aus Nymphomaniac oder ja. so. Also ein unangenehmer Dialog, der auch an unangenehmer Dialog, der auch an Lars von Trier-Filme erinnert hat, weil darin auch mit der größten Selbstverständlichkeit, oder Haneke, weil darin auch mit der größten Selbstverständlichkeit die Perversitäten noch nicht mal gebeichtet werden, weil das würde ja bedeuten, dass man etwas bereut, ja. sondern einfach nur erzählt werden. Was ich jetzt
Nur muss man kurz sagen, der ältere Mann, der mit dem anderen auf der Pritsche sitzt, in Unterhose und Unterhemd, also recht schwiemelig in dieser, das ist so eine Art Männerherberge oder wie sagt man, so ein Asyl eigentlich. Man denkt an Hotelzimmer oder es ist sogar eine Gefängnis. Eigentlich ist es ein Gefängnis. Noé sagt, das ist die Kameraderie oder am Ende sollen nur Männer sein. Und dieser Mann sagt, ich war im Gefängnis dafür, aber es gibt keine Untaten. Es gibt nur Taten. Untaten gibt es nicht. Und ich denke jeden Tag, ich habe noch immer Sehnsucht nach diesem Mädchen. Er hat es nicht bereut, er hat es getan und er würde es nicht nur wieder tun, sondern war das Schönste, was er gehabt hat.
Genau, du brauchtest halt, wahrscheinlich hat Noé diese Szene gedreht, die so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, weil er einfach zwei Menschen inszenieren wollte, die generell Fragen der Moral diskutieren. Das tun ja die betroffenen Hauptfiguren nicht, weil dafür auch keine Zeit ist. Der Vergewaltiger tut es natürlich nicht. Monica Bellucci und Cassell tun es auch nicht und deren Freund auch nicht. Ich glaube, er wollte einfach nochmal einen zweiten Fall dort integrieren, in dem zwei Leute über sexuellen Missbrauch diskutieren.
Ja, zur Diskussion kommt es nicht, denn das Gegenüber ist also kommentiert das nicht. Der hört eigentlich nur zu, raucht eine Zigarette und ich glaube, die trinken Bier. Der andere ist eigentlich desinteressiert an dieser Beichte. Der sagt der Mann zu sich selbst oder weil der andere nun mal gerade da sitzt. Es ist ein Selbstgespräch, in dem jemand eben nicht sagt, es war alles falsch in meinem Leben. Es gibt nur Taten, ich habe es getan und alles andere ist Heuchelei. Und das steht eigentlich ja am Ende, also in der neuen Schnittfassung, ganz, ganz am Ende des Films. Man sieht dann nur noch, wie die Kamera wieder herunterfährt und wie der Mord ist schon geschehen und wie der Tote abgeholt wird und wie die beiden Männer ins Polizeiauto gebracht werden und wie sie dann zur Wache gefahren werden und damit endet der Film, was eigentlich der Anfang des Irreversibles ist.
Es wird ja auch, also Noé hat ja auch gesagt, dies ist ein Film über die Konsequenzen von Eigensucht. Da musste ich auch drüber nachdenken. Man könnte sich die Frage stellen, aber eigentlich ist das Quatsch, man könnte sich die Frage stellen, okay, wer hat in welcher Konstellation eigensüchtig gehandelt? Es ist ja so, dass Cassell, der Partyhengst, sich derart berauscht, dass Monica Bellucci beschließt, die Party eher zu verlassen. Es wird ja impliziert, dass die Tatsache, dass sie geht, alleine geht, dadurch auf diesen Mann trifft, der sie vergewaltigt. Und da habe ich mich halt gefragt, hat Noé da intendiert, die Eigensucht von Cassell, weil er sozusagen nur an sich denkt und sich berauschen will, so zu inszenieren, dass das dazu führt, was ihr zustößt. Und wer verhält sich in welcher Weise eigensüchtig, sodass daraus die Konsequenzen entstehen? Der eigentlich unbeteiligte Freund, mit dem er unterwegs ist, wird ja letzten Endes auch zum Mörder, der auch noch den falschen Mann tötet mit dem Feuerlöscher. Ne? Am Anfang auch eine Szene, die sehr schwer so anzusehen ist. Dann gibt es dann auch diese beiden, ja, man kann fast schon sagen, diese Kiez-Todesengel, die am Tatort auf Cassell zugehen und sagen, pass mal auf, du weißt doch ganz genau, die Polizei kriegt das niemals hin. Aber wenn du dich an uns wendest, wir kennen uns hier aus, wir wissen, zu wem wir gehen müssen, dann begleiten wir dich und dann helfen wir dir, den Richtigen zu finden. Was ja auch letztendlich nicht großartig funktioniert, weil die auch immer mehr in den Hintergrund allein schon beim Spazieren irgendwie nach hinten rutschen. Aber auch das ist ja ein eigensüchtiges Motiv, nochmal abzukassieren von diesen beiden Leuten, von dem Elend, ja, das Kassel hat. Und so habe ich mich die ganze Zeit immer versucht zu fragen, wer handelt hier eigentlich eigensüchtig, aus welchen Gründen? Mhm. Aber auf alle Figuren konnte ich das dann nicht münzen. Also bei Monica Bellucci ist ja kein Fall der Eigensucht in irgendeiner Art und Weise vorhanden.
Ja, eben das weiß man nicht. Also es ist nicht auszuschließen, dass Noé das so verstanden wissen will. Das ist auf alle ausgeweitet. Der Freund ist ja insofern sehr involviert, als er es nicht verwunden hat, dass er nicht mehr der Liebhaber ist. Er fragt sich, weshalb der andere jetzt der Liebhaber, der ja auch vorher sein Freund war, und was er falsch gemacht hat. Und zu dem auch schwer Erträglichen gehört auch die Lamoyanz oder der Furor, mit der er immer, mit dem er immer wieder Bellucci fragt, was habe ich falsch gemacht? Bist du nicht zum Orgasmus gekommen? Und da geht es auch um die Eigensucht. Die Bellucci sagen, man muss sich selbst genießen, so damit der andere Lust empfinden kann. Und das kannst du nicht. Du hast immer an mich gedacht. Du hast an mich gedacht und hast eigentlich die Lust verfehlt und das, worauf es ankommt. Das ist dieses Gespräch in der U-Bahn.
Ja, aber diese Figur ist echt interessant, weil streng genommen, für die Erzählung, du brauchst ihn eigentlich nicht wirklich. Ne? Er ist zwar derjenige, der am Ende jemanden tötet, aber streng genommen ist diese Figur, ich weiß nicht, ob sie so relevant ist für die Konstellation, oder sie ist eigentlich nur dazu da, Bellucci zu zeigen, dass sie eine Fehlentscheidung getroffen hat in der Partnerwahl. So, das ist das, was ihre Charakter vielleicht ein bisschen tiefer darstellt, aber eigentlich braucht man ihn gar nicht.
Aber glaubst du, dass diese Fehlentscheidung sichtbar wird?
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, es sind beides Hiopais. Also Kassel nimmt sie nicht wirklich ernst, das zeigt ja die Partyszene. Und der andere hat ja diese passiv-aggressive Wut, die sie am Ende halt komplett entlädt. Ne?
Sie fragt Kassel, hast du das nötig? Warum? Was hast du genommen? Mhm. Also war ja nicht nur Kiffen, sondern hat er wahrscheinlich Drogen eingeworfen.
Koks, glaube ich, auch. Ne?
Koks und Ecstasy und so. Mhm. Also er ist außer sich und sie tanzt zwar in diesen verschiedenen Räumen, das ist ja fast so palaisartig, eine riesige Wohnung auf verschiedenen Ebenen und sie holt dann die Jacke und dann haben Leute Sex in dem Zimmer, wo die Jacken sind und sie kann das plötzlich nicht mehr aushalten, weil da auch immer dieses Techno-Gewummer ist und sie weiß ja jetzt, dass sie schwanger ist. Und wahrscheinlich hätte sie früher Drogen genommen und an dem Abend nimmt sie keine Drogen mehr. Und da wird das Gefälle deutlich. Also da ist ihre Eigensucht ist eigentlich auch nur ein Altruismus, weil sie weiß, sie bekommt das Kind. Und er weiß es nicht zu dem Zeitpunkt. Und er tanzt weiter und er wirft die Drogen ein. Aber wir hatten doch gesagt, du wolltest doch keinen Drogen. Warum machst du denn das jetzt? Also wird ihr jetzt bewusst, dass sie die Verantwortung für einen Fötus hat, dass es immer alles nur hedonistisch war und dass er die Drogen nimmt und sie auch gar nicht mehr beachtet. Der Freund beachtet sie etwas mehr. Der fragt dann nach einer Weile, wo ist sie denn? War doch eben noch da. Was ist denn passiert? Abgesehen davon hatte sie vorher natürlich, wollte sie umgarnen, wollte sie wieder umdrehen.
Das ist natürlich das männliche Eroberungsverhalten, das Vincent Cassel da gezeigt hat, wenn man erstmal jemanden hat, dann wird man sich zu sicher und muss nichts mehr investieren.
Obwohl er ja um die anhaltende Konkurrenz des Freundes weiß, der so zudringlich ist. Aber da bleibt er sehr ruhig und er lässt es geschehen, dass der andere immer wieder von der Sexualität anfängt. Und wie gelingt es dir denn? Wie machst du es denn mit ihr? Also mir ist das nie gelungen. Also ein Gespräch, das man sich doch schwerlich vorstellen kann, aber das gehört natürlich zu den Provokationen, zu den Offenheiten dieses Films. Also eine extreme Offenheit und sehr erschütternde Gespräche. Also man denkt ja, das ist Geschwätz. Wenn man den Film von vorne nach hinten sieht, denkt man, na, all dieses Geschwätz, jetzt gehen sie zu einer Party und haben schon Champagner in der Hand. So, der übliche Hedonismus-Kram. Wie bei Michael Winterbottom,
24-Hour-People. Ja, aber was mich dann schon belastet hat oder berührt hat, ist, dass keiner der drei auch nur ansatzweise ahnen konnte, welche Konsequenzen ihr Verhalten hat. Ne? Und ich musste das ein bisschen an Climax denken, an den letzten Film von Noé, 2 Jahre ist er, glaube ich, hier. Da wird das noch mehr auf die Spitze getrieben. Da nimmt ja eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern unwissentlich LSD und was zu schlimmsten Konsequenzen führt. Und von denen wusste ja keiner, was ihnen in die Suppe da gerührt wurde oder in den Punsch. Und ich musste so ein bisschen, ich frage mich bei Noé oft, das ist da oft irgendwie, ne? Oder bei Enter the Void, als es um den Drogendealer geht, der in Bangkok von der Polizei erwischt wird, Amerikaner, und dann erschossen wird, weil es sowieso gefährlich ist, in Asien, solchen asiatischen Ländern irgendwie mit Drogen erwischt zu werden. Und all diese Figuren stolpern so in ihr Schicksal hinein. Vielleicht ist es bei Irreversible noch am ehesten so, dass Vincent Cassel Dinge hätte anders machen müssen, dass er halt nicht völlig blind in die Gefahr hineingetrapselt. Aber das ist für mich so ein roter Faden, den ich bei diesen drei Filmen erkannt habe, dass ihm nicht klar gewesen ist, wo ihr Verhalten hinführt.
Ja, es ist natürlich niemals jemandem klar, es sei denn, man steht vor einer Entscheidung und sieht das eine oder das andere. Genau. Und das wird hier nicht gesehen. Man muss sagen, es gibt den entscheidenden Moment, die Wegscheide, in dem Moment, da Bellucci vor die Tür tritt, ein Taxi hält nicht an und eine Prostituierte am Straßenrand sagt, also Bellucci will über die Straße gehen, vielleicht eine 3- oder 4-spurige Straße, jedenfalls so, dass sie nicht, übrigens auf hohen Schuhen, schnell darüber gehen kann. Da sagt die Prostituierte, nimm die Unterführung. Und der Zuschauer weiß, was das bedeutet oder hat eine Ahnung, was das bedeutet. Warum hat Bellucci die Ahnung nicht? Die Kamera folgt ihr, das sind keine Treppen, sondern es ist, glaube ich, also eine Abfahrt. Und die Kamera folgt ihr in diese Gruft, in dieses Verlies, in die Unterwelt. Und man ahnt schon, da werden jetzt keine Menschen sein oder es wird nur ein Mensch da sein, es ist nicht belebt. Und diese Fahrt dauert mindestens 2 Minuten, bis sie in der Unterführung ist. Es dauert also sehr lange und der Zuschauer weiß, sie soll da nicht hinuntergehen. Und das ist eben eine Entscheidung. Sie denkt offenbar nicht darüber nach. Sie fühlt sich sicher.
Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich überrascht war von dem, was da passiert, aber ich wusste es auch nur deshalb, weil das Postermotiv so suggestiv ist mit den Motiven und dem Kunden. Und man kannte die Geschichte des Films natürlich. Ne? Also ich hätte der Szene ansonsten überhaupt nicht angemerkt, dass da gleich was Schlimmes passiert. Aber es muss da nichts bedeuten. Also wir wussten halt nur, bei dir wahrscheinlich auch, du wusstest ja auch, worum es in dem Film geht und wir kennen die Filmstills und so weiter und den Rohton dieses Schachts, der eigentlich nicht natürlich ist. Und dadurch wussten wir natürlich auch, was passiert. Für jemanden, der es zum ersten Mal sieht und keine Ahnung hat, ist natürlich komplettes Hineinschlittern.
Ja, wenn er nicht vorher Drama, schon nach Cannes hatte, natürlich.
Ja, genau. Also wenn man das halt
nicht vorher wusste. Aber es wirkt insofern mutwillig, als in 12, 15 Minuten kein weiterer Mensch nur ein einziger Mensch die Unterführung betritt. Der steht weit im Hintergrund. Das ist ein Schemen. Und der überlegt, der sieht in der Entfernung, was passiert und dreht sich um und geht weg. Das ist der einzige Mensch neben der Frau, mit der der Mann in die Unterführung gekommen ist, die er übel prügelt. Noch da denkt man, natürlich möchte die Frau der anderen zur Hilfe kommen. Aber es wäre besser gewesen, sie wäre umgekehrt und weggelaufen, statt dort zu bleiben. Dann wird sofort das Messer gezogen. Er lässt ab von der anderen Frau, die man nicht mehr sieht, und stürzt sich auf Bellucci. Und das ist quälend. Das sind, glaube ich, etwa 15 Minuten. Naja, aber Zeit zerstört alles. Das ist das Motto dieses Films, wenn nicht das Kino von Gaspar Noé überhaupt. Und das ist schwer von der Hand zu weisen, wenn man den Anfang sieht. Dieses Idyll auf dem Rasen mit dem Rasensprenger. Der Rasensprenger, der sich dreht und in den Himmel kreiselt, wird am Ende aufgenommen von dem Blaulicht der Polizei, das auch kreiselt. Und da schließt sich im wahrsten Sinn der Kreis dieses Films.
Es gibt ja so einen stroboskopartigen Flacker nochmal, ne?
Ja, das stroboskopartige.
Das ist, also das endet ja, das endet ja quasi nach diesem Kreis dann nochmal. Mhm. Und da hatte Noea gesagt, das soll auch sozusagen so eine Verbildlichung eines psychotischen Zustands sein, der auch wirklich, also, hängen bleibt. Man sollte den Film nicht im Dunkeln gucken, weil das wirklich auf die Netzhaut schlägt. Aber gut, so geht es halt in den Menschen halt vor, ne? Auf jeden Fall, so endet er. Und jetzt überlege ich gerade, wie wir thematisch den besten Dreh kriegen zu unserem nächsten Film, der ein ganz anderes Sujet hat, aber der auch ein wenig älter ist, nämlich exakt, glaube ich, 30 Jahre von 1970. Ein Film, den du auch sehr gut kennst, Arne, nämlich Vier im Roten Kreis.
Vier im Roten Kreis von Jean-Pierre Melville, einer der berühmtesten Filme, ja wahrscheinlich sogar der erfolgreichste von Melville. Ja, der Übergang ist natürlich, Zeit zerstört alles, denn bei Melville zerstört die Zeit und zerstören die Verhältnisse der Menschen untereinander alles. Und bei Melville sind es meistens Gangster, mehr oder weniger kleine Gangster aus der Unterwelt, die den Polizisten gegenüberstehen, manchmal nur einem Polizisten und dessen Apparat. Vier im Roten Kreis ist der vorletzte Film Melvilles, der dann noch einen Film En Flic mit Alain Delon drehte, zwei Jahre später, und der 1973 starb. Er hatte 11 Filme schon inszeniert und hatte vorher Armee im Schatten gedreht, einen Film über die Resistance. Melville ist ein Regisseur, der seine letzten Filme fast in grün, blau, streng stilisiert gedreht hat. Er hat vorher einige Schwarz-Weiß-Filme gemacht. Den ersten Film aus übrig gebliebenen Schnipseln der Filme anderer, vollkommen unabhängig von der französischen Filmindustrie, 1948, 49, Das Schweigen des Meeres. Er war immer Außenseiter, er war sogar Außenseiter bei der Nouvelle Vague, etwas älter als die Akteure, auch ungefähr im selben Alter wie Eric Rohmer. War auch nicht so, dass alle Filmemacher der Nouvelle Vague ihn bewundert haben. Jean-Luc Godard wohl, hat ihn als Schauspieler in Außer Atem eingesetzt, wo er einen Schriftsteller spielt. Melville bewunderte das amerikanische Kino, er verehrte Amerika überhaupt, sprach kein Wort Englisch, außer Action. Er hat immer Action gerufen. Aber
also das war das Wort, das auch bei den Dreharbeiten benutzt hat.
Ja, genau, bei den Dreharbeiten rief er Action. Und das war angeblich das Einzige, das sagt jemand, der eben nicht wohlgesonnen ist. Hier bei dieser neuen Edition gibt es einige Interviews, ein Regieassistent, das war der Drehbuchautor von Der zweite Atem 1966, mit Lino Ventura, und der sagt, na, da war ein schwacher Mann, der stark sein wollte, und auch lauter weitere missgünstige Äußerungen. Die müssen sich also sehr gestritten haben. Jedenfalls kann man das hier hören. Das ist mal eine andere Darstellung Melvilles, von dem allgemein gesagt wird, also ein Männerregisseur, Frauen kommen bei ihm überhaupt nicht vor. Er verehrte die Filme William Wylers, also das klassische Hollywood-Kino, und Robert Wise. Neben Howard Hawks, John Ford und so weiter.
Ist denn das Prätentiöse, weil das würde mich wirklich interessieren, das Prätentiöse, was du meinst, was ihm vorgeworfen wird, oder er beginnt ja mit diesem Siddhartha-Zitat, das ja angeblich ausgedacht ist, ne? Ich musste das auch
ganz nachlesen. Rame,
ja, und dann wird dann irgendwas Krishna, da wird irgendwas da gezeigt, was in den Raum geworfen, was er einfach zugeschrieben hat. Und also das, ich kann schon verstehen, dass Leute denken, was soll denn der Quatsch?
Ja, na, das ist eine Finte. Also Le Samurai nimmt ja auch Bezug sozusagen auf einen Kodex, ne? Auf einen Kodex, dass der Samurai eben immer allein ist und dass er bis zum Ende geht. Hier heißt es, Vier im Roten Kreis, ist sehr verschwurbelt formuliert, dieser Vorspann, und da wird dem Rama Krishna, glaube ich, zugeschrieben. Und es heißt so ungefähr so, wenn zwei Menschen übereinkommen und sich einmal begegnen, dann werden sie sich nach vielen Wirrungen am Ende in einem roten Kreis begegnen.
Vier sind's, ne?
Hier sind sogar vier, und zwar sind es die drei Ausführenden, also die drei Gangster und der eine Kommissar André Bourville, ein Chansonnier und Sänger, schon recht alt, auch krank. Diese Rolle sollte Lino Ventura spielen. Lino Ventura hatte sich mittlerweile mit Melville überworfen, nachdem sie zwei Filme gedreht hatten. Im Übrigen dreht er einen anderen Film, aber er war sehr böse auf Melville. Und Melville holte dann also in einem überraschenden Coup diesen Sänger, der den Kommissar spielt.
Musst du über den sehr lachen, weißt du auch warum? Er begeht ja eine Unachtsamkeit und einen Fehler, ja, sodass sein Gefangener flüchten kann. Aber er wird weder von seinen Vorgesetzten noch von seinen Untergebenen, noch dass er sich selber etwas sagt, in Zweifel dafür gesetzt. Er akzeptiert das so und macht dann einfach weiter. Ja. Es steht zu keiner Zeit in Frage, dass er derjenige ist, der dafür diszipliniert werden müsste. Das fand ich fast unfreiwillig komisch, weil er mit einem Pokerface einfach weitermacht.
Ja, also er ist vollkommen stoisch, wie fast alle Charaktere bei Melville. Man müsste über Melville noch mehr sagen, aber ich merke, dass ich abschweife. Trotzdem, eines muss gesagt werden, 1937 trat er dem Militär bei, also dieser Mann, der seine Jugend im Kino verbracht hat. Er hat 4, 5 Filme hintereinander gesehen in Paris. Er hat eine Liste aufgestellt mit 63 amerikanischen Regisseuren. Diese Liste wurde später in Cahiers du Cinéma abgedruckt. Er hat sie per Schreibmaschine in den 30er Jahren getippt und hat die später abgegeben. Es waren immer diese 63 amerikanischen Regisseure. So, er ging
zum Militär. Das waren dann seine Idole, denen er nachgeeifert?
Ja, genau. Der ließ nur 63 amerikanische Regisseure gelten.
Okay, das heißt also, er hat Listen angefertigt mit Präferenzen.
Ja.
Also ein klassischer Listenmensch.
Genau, Listenmensch, methodisch. Vom französischen Kino hielt er nicht viel und die französischen Filmemacher erhielten entsprechend von ihm nicht viel. Er hat ein eigenes Filmstudio eingerichtet, aber ich war noch beim Krieg. So, 37 zum Militär gegangen, dann Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, die Franzosen bald geschlagen und dann war er im Widerstand mit seinem Bruder, mit dem älteren Bruder, den er bewundert hat, der in den Pyrenäen bei einer Flucht von Widerständern über die Grenze bei Porbou ums Leben gekommen ist. Oder vielmehr, er wurde erschossen von einem anderen Fluchthelfer, weil man glaubte, dass er reden würde. So war später die Begründung. Der Täter wurde sogar gefunden. Es wurde auch in der Höhe von 2400 Metern das Skelett des Bruders Grumbach. Also Jean-Pierre Melville hat den Namen sich nach Herman Melville gegeben. Er hieß eigentlich Grumbach oder Grumbach, aus dem Elsass stammend. Und der Bruder Grumbach ist also 1942 gestorben in den Bergen. Und Melville, der damals noch nicht so hieß, sondern Jean Grumbach, blieb im Widerstand und er hat später immer wieder gesagt, die schönste Zeit, die glücklichste Zeit meines Lebens war der Krieg. Nichts kam heran an den Krieg.
Und aber dieser Stoizismus, der ist auch seltsam, ne? Also man findet natürlich wieder in Figuren wie Alain Delon, ne, in dem Film, aber die am meisten ausgestattete Figur, die mit der größten Charaktertiefe, das ist ja der Alkoholiker, den Yves Montand spielt. Ne? Also er ist ja derjenige, der, man würde im Englischen ja von so einem Arc sprechen, also sprich so eine Entwicklung, die auch ein Ende findet. Er besiegt den Alkohol, er sagt ja irgendwie das Beste, er will das Geld nicht annehmen und sagt dann zu Delon, ich sage mal Delon, weil ein Freund von mir, Per, wenn du das jetzt hörst, du hast ihn damals immer Alan Delon genannt aus Spaß, das behalte ich jetzt irgendwie immer bei.
Spaß wurde Alan Delon?
Nein, so hat mein Freund ihn immer aus Spaß genannt, der weiß, wie er heißt. Per, ne, wenn du zuhörst. Mhm. So, auf jeden Fall, Delon fragt ihn ja am Ende, wieso nimmst du das Geld nicht an? Mhm. Dann sagt Montand irgendwie, es ist was Wichtigeres passiert, ich konnte Rache nehmen an den Geister aus dem Schrank, Dämonen aus dem Schrank. Und das ist ja auch diese Szene, die so mit Absicht irrational wirkt. Also Melville hat ja gar nicht versucht, so zu tun, als wären die Spinnen, die an ihm hochklettern,
Echsen
und so. Also die Echsen, die waren ja, glaube ich, sogar echt, aber diese Spinnen, das waren ja irgendwie so animierte Spinnen. Ja. So ein ganz, auch ein ganz guter Effekt, finde ich, auch 1970. Mäuse und dieser Raum an sich, der sieht ja so psychedelisch schon aus mit dieser grün-blauen Tapete. Ne? Mhm. Und das hat ja auch gezeigt, wie sich Montand auch entwickelt hat. Und das war von den drei Meisterdieben eigentlich noch die beste. Ja. Und ich finde, allein darstellerisch muss man Montand auch nochmal sagen. Also, es gibt einige Szenen, also was er wirklich gut inszenieren konnte, Melville, und das sage ich als jemand, dem das auffällt, der sich mit seinem Werk nicht so gut auskennt, das ist die Sportlichkeit oder die Schönheit schneller Bewegungen. Also sei es, ob Delors die versteckte Pistole aus dem Safe zieht oder halt am Ende Montand beschließt, sein Gewehr nicht auflegen zu müssen, weil er seinen Zitterfinger nicht mehr hat, sondern es stattdessen hochzureißen und dann freiliegend nochmal anzulegen. Das ist einfach eine ästhetisch komplett gelungene Szene.
Ja, also der Film ist natürlich sonst sehr langsam, wie die Filme Melvilles sind, alles extrem stilisiert. Es gibt lange Autofahrten und es wird alles alles ganz detailliert beschrieben, sozusagen in Echtzeit. Der Film ist ist insofern, wie oft bei Melville, voller Löcher und Lücken, ist einfach konstruiert, aber voller Zufälle, völlig unwahrscheinlicher Zufälle. Delon wird aus dem Gefängnis entlassen, kauft sich ein Auto, hält irgendwo an der Raststätte und der von André Bourvil im Zug, also der Delinquent, den er mit Handschellen überführen sollte, der dann aus dem Zug geflohen ist, der kommt zufällig über den Parkplatz der Raststätte und legt sich in just den Kofferraum von Alain Delons Auto, der gemütlich ein riesiges Frühstück isst und noch Kaffee austrinkt, Geld auf den Tisch wirft, hat das natürlich beobachtet.
Weißt du, warum er das fast nicht gemacht hätte, der ausgebrochene Zugdieb? Weil er, wenn er was anders gemacht hätte, nass geworden wäre, aber hätte er beschlossen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen, bevor er über den Fluss
weil
geht,
einen
den
Fluss Bach oder Fluss durchquert.
Das hat, war, ja. Das war, glaube ich, in damaligen Filmen auch nicht so unüblich, tatsächlich solche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das wäre heute nicht mehr denkbar. Heute geht man plitschnass durch den Fluss. Aber ja. Melville wollte wahrscheinlich realistisch genug denken, um zu zeigen, wenn er da pitschnass durchgegangen wäre, hätte ich ihn nass zeigen müssen. Und das geht halt nicht. Und er wollte halt einen trockenen zeigen. Ja, und deshalb hat er sich vorher ausgezogen.
Ja, und es ist bitterkalt. Also es ist Winter, es ist Schnee. Und der Volontär ist der Schauspieler, ein Italiener, der Volontär, der weiß natürlich, wenn der muss noch lange fliehen. Und wenn er jetzt ganz nass wäre, dann würde er einfrieren und könnte vielleicht nicht mehr weiterlaufen. Man weiß nicht, wie weit er läuft, aber über die Felder wird von Hunden gehetzt, von riesigen Polizeistaffeln. Es ist unwahrscheinlich, dass er überhaupt bis zur Raststätte kommt. Dann legt er sich in den Kofferraum. Es gibt Straßensperren und Delon mit dem Mann im Kofferraum bleibt ganz ruhig. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er gefasst wird. Er wird sogar dazu aufgefordert, den Kofferraum zu öffnen. Und er sagt, ich habe heute Morgen erst das Auto gekauft. Die haben vergessen, mir den Schlüssel für den Kofferraum zu geben. Und so entkommen die beiden. Und die beiden tun sich zusammen und finden Montand, den Ex-Polizisten, der jetzt Trinker ist und der schon Halluzinationen hat, weil der ihnen empfohlen wurde als früher gewiefter, virtuoser Scharfschütze. Dem gelingt es innerhalb kurzer Zeit, den Alkohol zu besiegen, dass sein Finger wieder ruhig ist und dass er mit ruhiger Hand Schießübungen im Wald machen kann, weil er nämlich bei dem geplanten Juwelenraub in einem
Park. Das ist das beste, Schießübungen. Ja. Also ich liebe es als Vorbereitung und Schießübungen im Wald. Das hast du wirklich bei so vielen tollen Filmen und zu zeigen, okay, darauf wird es jetzt ankommen.
Die sind hier aber nicht sehr lang.
Ja, aber weißt du, was mir auch eine Freude war, wiederzusehen, weil es das heute kaum noch gibt? Das habe ich als Kind schon in Filmen der 70er und 80er Jahre gesehen, wenn Diebe sich an eine Glasscheibe ranmachen und dann so einen dicken Zirkel ziehen. Ne, ja. So einen dicken Zirkel ziehen, ne, so einen Kreis und dann so ein Haft Gerät ansetzen und dann diese Scheibe rausziehen.
Ganz leise.
Ganz leise, ja. Dann kommt dann die Hand durch. So wird heute eigentlich nicht mehr eingebrochen. Das war 70er bis sagen wir mal 89er Einbruchskino durch die Glasscheibe. Es gibt auch irgendwie so ein wohliges Gefühl zu sehen, dass so eine dicke Glasscheibe langsam die herausgezogen
Präzision.
Wird.
Ja, wobei das so eine
wie
Art, das ist glaube ich eine Art Toilettenfenster oder so, oder Flurfenster.
Ja.
Also es ist nicht sehr dick, aber gleich um die Ecke, das wissen Sie, laut ihrem Plan, das ist alles genau ausgeklügelt, da sitzt in der kleinen Kemenate ein Wächter und der hört sogar in der Toilette etwas und beinahe dreht er sich noch einmal um, geht noch einmal zurück in dem Moment, da sie einsteigen, der tut es nicht, geht wieder in sein kleines Zimmer und sie überwältigen ihn und binden ihn. Und dann geht es darum, dass diese, weiß nicht, ob es damals schon Laseranlagen wahrscheinlich, also so eine Lichtschranke, dass die Lichtschranke nur überwunden werden kann, und sozusagen der Lockdown, der dann einsetzt, wenn jemand durch die Lichtschranke geht, das kann nur überwunden werden, indem ein einzelner Schuss auf die gegenüberliegende Wand, wo das magische Auge ist, ganz genau in das Auge trifft. Und so werden alle Lichtschranken ausgeschaltet.
Hast du die Initialen des Lochs erkannt?
Nein.
Die hießen, Achtung, JPM.
Ja, also ich hätte darauf wetten, können. Aber darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet, obwohl ich den Film schon dreimal gesehen habe. Aber ja, was könnte es sonst sein? Ne? Also in der Selbstglorifizierung war Melville auch einer der Größten. Er wollte unbedingt erfolgreich sein. Er wollte so erfolgreich sein wie Henri Verneuil. Das war der große Unterhaltungsregisseur, der mit Belmondo und mit Delon gearbeitet hat. Genau wie er selbst. Im selben Jahr oder ein Jahr vor, 69, hat Verneuil mit Jean Gabin und Delon Der Clan der Sizilianer gedreht. Fabelhafter Erfolg, Millionen Zuschauer.
Toller Score von Morricone übrigens.
Und auch ein sehr, sehr guter Abenteuerfilm. Aber Melville konnte es nicht verwinden, dass sein großer, fantastischer, stilisierter, eiskalter Film Armee im Schatten 1968 nicht so erfolgreich war, wie man das in Frankreich erwarten musste bei einem Film über die Resistance.
War das eigentlich, was er für 1970 hatte, dennoch eine Top-Besetzung? Ich habe gelesen, dass er gerne Belmondo noch gehabt hätte. Ja. Das wäre natürlich ein super Duo gewesen.
Ja,
der konnte nicht, der war verhindert, aber es sollte ja den, fällt mir leider gerade der Name nicht ein,
die Rolle des Volonté.
Ich kenne mich nicht aus, wäre das das erste Mal gewesen, dass die beiden aufeinander getroffen wären, Delon und Belmondo? Wie oft sind sie danach noch aufeinander getroffen und glaubst du, dass es den Erfolg des Films nochmal verändert hätte, hätte Belmondo die Rolle annehmen können?
Ich glaube, sie haben einen Film zusammen gedreht, wenige Jahre vorher, nicht oft. Auch bei Godard, war Belmondo, Delon ja erst viele Jahre später, 1990 ist er in einem Film von Godard aufgetreten. Aber Melville hat zuerst in 3 Filmen, glaube ich, mit Belmondo gearbeitet. Ja, in 3 Filmen. Und dann hat er in 3 Filmen mit Delon gearbeitet. Und Volonté hatte einen Grund. Für die Finanzierung war es nötig, neben den französischen Geldgebern italienische Geldgeber zu finden. Sie brauchten einen italienischen Schauspieler. Und sogar die überragende Star-Qualität von Belmondo hätte nicht gereicht, um das Geld von Italienern zu bekommen. Es musste dieser Volonté sein, der wohl in Fernseh- und Kinofilmen da sehr berühmt war. Wohl war auch der Grund, oder Belmondo hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Vielleicht hätte Delon auch widersprochen. Aber der Film ist ja so viel besser. Nicht nur ist Volonté, der sich sehr geärgert hat über Melville, der nicht mit ihm auskam, der sich eben nicht beugen wollte. Der ist sehr gut, aber man erfährt in den Interviews auch mit dem Regieassistenten, dass Volonté schon abgereist war. Also vor Ende des Films war er schon am Flughafen Orly. Und ja, Alain Delon, der selbst da oft unbotmäßig und wütend war, aber der Melville vollkommen verehrte und vertraute, der ist Volonté hinterhergefahren, hat ihn vom Flughafen zurückgeholt, sie konnten den Film dann beenden. Der endet auch so wunderbar. Es ist auch zu hören von dem Regieassistenten, Melville mochte nur eines bei Außer Atem nicht. Godard hatte ihn zu Rate gezogen und dann der sagte Godard am Ende, naja, der Schluss stimmt nicht. Wenn Belmondo die Straße entlang läuft, wird in den Rücken getroffen, dann kann er nicht vorwärts rennen und dann vorn überfallen. Er wird nach hinten gerissen und fällt um.
Wenn du den Rücken geschossen wirst?
Ja. Jemand wird nach hinten gerissen.
Warum?
Das wusste ich auch nicht. Ja, leider erklärt es der Regieassistent.
Ich wollte nämlich gerade über das Fall zu sprechen kommen.
Man muss es überprüfen.
Weil wir verraten jetzt mal kurz ein wenig über das Ende des Films. Mir ist aufgefallen, dass alle drei in den Rücken geschossen werden. Ja. Das ist natürlich eine viel ästhetische Art. Ich muss auch an einen meiner Lieblinge, an Prince denken, in Under the Cherry Moon, der auch sehr ästhetisch hinfallen kann, als in den Rücken geschossen wird. Also in den Rücken geschossen zu werden, ist auch eine dramaturgische Entscheidung, die die Schönheit des Sterbenden theoretisch besser betont, weil du dann eigentlich ja viel schöner fallen kannst. Wenn du in den Bauch geschossen wirst oder in den Oberkörperbereich vorne, dann sackst du entweder doof zusammen oder pulselst doof nach hinten. Aber wenn du jetzt erzählst, dass es körpertechnisch, ballistisch oder wie auch immer nicht möglich ist, so hinzufallen, wenn man in den Rücken gefallen wird, ist es halt nicht komisch, weil die drei, der vier aus dem roten Kreis, die fallen doch auch nach vorne, oder täusche ich mich? Oder sieht man das vielleicht gar nicht, wie die hinfallen?
Ja,
ich
meine, dass Delon sie stolpern, aber also Delon steht nochmal auf, stolpert voran und fällt dann endgültig, also in der Vorwärtsbewegung. Aber er läuft nicht mehr weiter. Also das ist unmöglich. Belmondo läuft ja die Straße sehr weit entlang. Delon ist auf einem Feld und er macht eine zappelnde Bewegung und fällt eigentlich so gleich hin und er will aber noch zu der Tasche mit den Juwelen und kommt aber nur noch 2 Meter weit und stirbt. Das ist auf dem offenen Acker in blau-grün alles gehalten. Volonté wird zuerst erschossen. Und da ist auch kein Mitleid bei dem Kommissar, der sich auf die Jagd gemacht hat.
Naja, aber er stellt den Polizisten ja zumindest, der ja nicht ohne Grund der Einzige ist, der am Ende noch was sagen kann. Das ist ja auch bewusst so gemacht. Er stellt dem Polizisten ja die Frage, warum hast du das eigentlich gemacht? Ne, er beugt sich ja noch rüber, weil er weiß ja, dass er...
Der fragt Montand?
Ja. Ja. Er fragt ihn ja, das war ein Kollege, also, wieso hast du das überhaupt gemacht? Ja. Und es wird ihm ja die Gelegenheit eines Schlussworts ihm immerhin gegeben, was er zeigt, dass er eigentlich die traurigste und wichtigste Figur dieses Trios gewesen
ist. Ja, er ist traurig und er kann nicht begreifen, dass ein Polizist das gemacht hat, was mit seinem Tod endet. Aber der Grund ist natürlich, dass Montand schon am Ende war. Er hat schon die Echsen gesehen, er hat die Spinnen gesehen, er war nicht mehr bei sich. Er wäre da gestorben in der Hütte. Man weiß nicht genau, wo die Hütte ist, aber es ist
Es war wie ein State of Mind einfach. Es gibt diesen Ort gar nicht.
Ja, ne? Ja, genau. Es ist ein imaginärer Ort. Während man bei dem Inspektor, der kommt da immer in seine Wohnung, schließt die Wohnung auf und da sind die dicken Katzen, die mit dickem Fell und die warten auf ihn. Er hat nur die Katzen und geht in die Küche und bereitet ihnen das Essen, den Napf zu. Und so ist es jeden Abend. Er kommt nach Hause. Und es gibt die eine Szene, nachdem er den Volonté verloren hat, wird er zu dem Polizeipräferenten oder dem Hauptinspektor gebracht. Polizeipräsident. Das ist nun ein Franzose, fast wie Balzac, mit riesigem Schnauzbart hinter so einem Eichenschreibtisch. Und er weiß gar nicht genau, wer Bourville ist. Er hat schon öfter, man hat schon mal versagt. Und eigentlich doch ein kleiner Polizist. Und dann hat er gesagt, hören Sie, die Motive sind uns vollkommen egal. Es sind alle schuldig. Und dann sagt Mathé, na, sind Sie sicher, dass alle schuldig sind? Ich weiß nicht, ob man das sagen. Doch, es sind alle schuldig. So, finden Sie die, ist Ihre letzte Chance. Sonst gehen Sie zurück in den Polizeidienst oder so. Ist halt auch eine amerikanische, also eine vertierte Situation aus einem amerikanischen Film. Und bei Melville fehlt immer so etwas an psychologischer Motivation, so die Empörung. So, der Mathé ist nicht empört, also der andere ist nicht aufgeregt.
So Stilismen einfach. Weil ich meine, man hätte ja eigentlich, also ich habe mich bei dem Mathé immer gefragt, es hätte eigentlich nicht viel gefehlt, um ihn so ein bisschen selbstironischer vielleicht darzustellen.
Nein. Aber
ihm geht halt die Ironie halt total ab. Und ich hatte mal gedacht, gerade als man auch die Katzen zeigt, wenn man den mal vergleicht mit dem Film, der 2 Jahre später kam, nämlich Frenzy von Hitchcock, da gibt es auch einen Kommissar. Mhm. Und der muss auch sehr, sehr üble Taten ermitteln. Der hat eine Ehefrau und dann reden die über das schlechte Essen. Mhm. Und der sagt, das schmeckt schon gut, aber eigentlich schmeckt es ihm nicht, weil sie so schlecht kochen kann. Und es gäbe eigentlich genug Möglichkeiten, über diesen Mattei-Kommissar mit seinen dicken Katzen irgendwie auch eine Ebene einzubauen, die so ein bisschen eine Leichtigkeit oder sozusagen die Bürokratie seiner Tätigkeit ein bisschen ironisiert.
Ja, ja.
Das geht da aber leider ab.
Nein, das gibt es bei Melville nicht. Es macht er auch nicht, weil der Kommissar Mathé Melville selbst ist. Melville hatte viele dicke Katzen, Hatte übrigens auch eine Ehefrau, von der selten die Rede war. Aber vor allem hatte er Katzen in seinem Haus auf dem Land und er arbeitete immer mit verdunkelten Fenstern. Also da war alles abgedichtet und er hat in der Nacht gearbeitet und ist in der Nacht auf den Straßen gefahren und hat auch Gäste, die er selten hatte, durch die Straßen gefahren, um in Paris zu zeigen. Und tat so, als wären die Straßen von Paris und die Ausfallstraßen, die zu seiner Provinz, zu seinem Provinzhaus führten, als wären es die Highways in Amerika. Ne? Aber der einsame Matthäi, das ist eigentlich das Selbstporträt Melvilles. Der sagte, es gibt nur eine Art von Kriminalfilm, nicht nach Art von Hitchcock, die Entlarvung eines Agenten. Und das Rätsel um einen Agenten, MacGuffins und so weiter, nein, es gibt nur die Opposition zwischen der Polizei und dem Kommissar, der Polizei und dem Gangster. Also auf der einen Seite ist der Gangster, auf der anderen Seite die Polizei, der Kommissar. Wenn es kein Polizist ist oder der Kommissar nicht da ist, dann gibt es nur einen Ersatz, den Detektiv. Das geht auch, aber es braucht immer diese Opposition. Nur dann ist es ein Kriminalfilm. Und so hat er mindestens etwa die Hälfte seiner wenigen Filme gedreht. Und in Alain Delon hat er dann den idealen Darsteller gefunden, mehr als Belmondo. Belmondo war die Gaunervisage. Belmondo war der kleine Gauner im Trenchcoat. Und Delon ist jetzt der etwas größere, schweigende Gangster, auch im Trenchcoat, der sich von gar nichts bewegen lässt, ne? Der sogar, wenn das Diebesgut feil bietet, und ihm wird natürlich übel mitgespielt von Gangstern, die gegen ihn arbeiten, dann wird ihm gesagt, naja, also das kann man nicht einschmelzen oder die Diamanten kann man nicht aus der Fassung nehmen. Also
müssen wir die Remo-Brüder fragen.
Kann ich dir leider, ja genau.
Die Remo-Brüder sehen es wahrscheinlich anders.
Genau, also das Dresdner Gewölbe. Ne?
Ja, und die dicke Goldmünze aus dem Bode-Museum.
Naja, aber das ist ja eine Finte, denn dieser Hehler, der das eigentlich verkaufen könnte und der vorher angekündigt hat, na gut, dafür kriegt ihr nur 500.000, weil das schwer loszuschlagen ist, der wird von einem weiteren Gangster darauf vorbereitet, dass er das ablehnt. Und Delon nimmt einfach die Tasche, geht wieder raus, er ist das Zeug nicht losgeworden. Es ist sowieso eine Enttäuschung. Also sie werden das Zeug nicht los, sie könnten es genauso gut zurückgeben. Mhm. Niemals werden sie es loswerden. Sie sind bereits gescheitert, noch bevor sie schließlich gestellt werden. Sie müssen jetzt zu anderen Hehlern gehen und die wiederum sind auch mit der Polizei im Bunde.
Ich habe noch eine technische Frage. Mir haben mir die Szenen besonders gut gefallen, in denen Delon im Auto gefahren ist. Die hatten auch was Amerikanisches.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, was war daran schön und warum waren die amerikanisch? Das war, wenn man ihn wirklich im Auto gezeigt hat, er ist wirklich gefahren und der Kameramann saß auf der Rückbank. Mhm. Man hat irgendwie so eine Außenlandschaft gezeigt, die fast so ein bisschen aussah wie die Pacific Coast Highway M1 in Kalifornien oder so. Und dann gab es wiederum Szenen.
Aber vollkommen trostlos, die Weidefelder.
Genau, aber worauf ich hinaus will, es gab aber auch nicht so schön anzusehende Kameraeinstellungen, die von vorne gezeigt haben, wie zwei Fahnen. Und da hast du hinten die klassische 60er, 70er Jahre Leinwand, die man hinten integriert hat, die also kein echtes Autofahren gezeigt hat, sondern eine künstliche Studiosituation. Mhm. Technische Frage. Mhm. Kann man das eine mit Delon schöner zeigen, weil man einen Kameramann hinten draufsetzen kann? Kann man das andere, muss man das andere im Studio künstlich nachstellen mit einer Leinwand, die den Reisefilm abfährt, weil man keinen Kameramann auf die Motorhaube setzen kann? Aber kann man da nicht einfach eine Kamera drauf montieren? Also ich frage mich, das ist etwas, das man in Filmen sehr oft sieht, dass wann immer man Autofahrer von vorne sieht, dass oftmals so eine sehr künstliche Montage mit der Bluescreen, gab es noch keine Bluescreen da, aber halt mit einer Leinwand hinten darstellt. Ja. Also, was ist da los?
Ja, Melville konnte offenbar die Kamera nicht montieren oder wollte sie nicht montieren. Hitchcock hat es übrigens auch nie gemacht, sondern Bluescreen auch auf dem Rücksitz. Aber du hast recht, es ist hier sehr auffällig. Vorn durch die Windschutzscheibe gefilmt, wenn jemand neben Volonté, neben Delon sieht man, dass Delon falsch lenkt. Er lenkt nämlich gar nicht, sondern er reißt das Steuer.
aber der fährt doch wirklich, oder nicht?
Nein, nein.
Delon fährt auch nicht wirklich?
Er ist dann,
ja, wer fährt denn dann? Weil das ist ja eine echte Fahrt.
Nee, also da ist er nicht gefahren. Also durch die Windschutzscheibe gefilmt fährt er nicht, sondern sie unterhalten sich. Und
ach so, ja, genau. So, sorry, ich meinte von hinten
ja,
jetzt.
Ne, als man, würde, ja, okay. Ja, das andere gut. Ist sehr gut ja. Gemacht. Aber von vorn durch die Windschutzscheibe gefilmt, sieht man, dass er beide Hände am Steuer oben hat und dass er dauernd das Steuer rumreißt, obwohl gar keine Bewegung des Autos festzustellen ist. Er fährt geradeaus und trotzdem tut er so, als würde er so immer einen Tick
weißt du, wer steuern. Auch so fährt? Richard Farnsworth in The Straight Story. Oh, aber ja. Ich glaube,
aber da auf dem Rasenmäher?
Auf dem Rasenmäher. Und ich glaube, Rasenmäher, die müssen ja anscheinend so sensitiv sein, so taktil sensitiv, dass du halt immer wieder gegensteuern musst, weil du sonst normalerweise niemals sowas irgendwie lenken könntest. Du musst ja irgendwie so sehr krumm zu bewegen nur sein. Ne?
Ja, nur da wirkt das alles so realistisch am Straßenrand, dass ja, man sich nicht klar, vorstellen kann, dass
Farnsworth... Ist mir nur gerade eingefallen.
Dass vermutlich tatsächlich die Bewegung dieses Rasenmähers ist. Es gibt eine noch berühmtere Szene durch die Windschutzscheibe, nämlich das Ende von Une Flic, wenn Delon den Rivalen umgebracht hat, Catherine Deneuve, auf den zuläuft, der liegt auf der Straße. Delon dreht sich um, geht über die Straße, setzt sich ins Auto. Und die letzten etwa fünf Minuten des Films zeigen nur das starre Gesicht von Alain Delon durch die Windschutzscheibe. Ein Gesicht, das sich nicht bewegt. Und das ist die Szene, die, wir haben noch gar nicht über die Bewunderer gesprochen von Jean-Pierre Melville, darunter natürlich Quentin Tarantino, der in Jackie Brown genau dieses Motiv gewählt hat. Wenn Jackie Brown am Ende im Auto sitzt, sieht man auch durch die Windschutzscheibe nur ihr Gesicht, nur mit dem Unterschied, dass sie dann zu lächeln beginnt.
Mhm, ja? Interessant. Mhm.
Sie beginnt zu lächeln, Delons Gesicht am Ende von Une Flic bleibt starr. Das ist so die letzte Einstellung, die Melville gedreht hat und das ist so fabelhaft. Das passiert nichts mehr. Man sieht, er hat den Nebenbuhler erschossen und er hat die Frau verloren und er sitzt nur im Auto. Und noch eine letzte Bemerkung zu Delon und Melville. So, Delon hat sich auch während des Roten Kreises etwas überworfen mit während des nächsten Films, Une Flic, hat er sich überworfen, weil er wollte zu Dreharbeiten nach Italien und Melville wollte unbedingt auch einen Zug, einen Waggon so anstreichen, dass der genau authentisch aussieht und darüber hat Delon den Flug nach Italien verpasst. Jedenfalls war er wütend, aber nach Delons, dem Tod Melvilles, er wollte das einfach nicht glauben. Er wurde angerufen, nahm einen Helikopter und flog nach Paris. Und dann wurde er anschließend gefragt, es gibt diese Schwarz-Weiß-Aufnahme. Er wurde gefragt, was sagen Sie zu dem Tod Jean-Pierre Melvilles? Und Delon spricht nicht von Melvilles Tod, sondern er sagt, ja, wir haben uns überworfen während der letzten Dreharbeiten, aber so ist es manchmal. Wir werden wieder Filme drehen. Wir werden wieder zusammenkommen. Da sagt er einen Tag nach dem Tod Melvilles. Ja. Ja. Ja, aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Ja, er spricht keinen Nachruf auf Melville. Er sagt, wir werden wieder zusammenkommen. Wir werden die Filme drehen, die Melville drehen will, nach dessen Tod. Also das ist eine fantastische Aufnahme, die hier nicht enthalten ist. Es gibt einen anderen Dokumentarfilm über Melville, in dem das enthalten ist. Und das zeigt, dass Delon nie wieder einen Regisseur gefunden hat, der ihn so inszeniert hat, der mit dem er vollkommen übereinstimmte, in dem militärischen Stoizismus. Volker Schlöndorff war Anfang der 60er Jahre, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre Regieassistent von Melville. Und er sagt, für Melville war der Film ein Orden, so wie das Militär für ihn ein Orden war. Es war eine Bruderschaft. Er hat nichts anderes zugelassen. Zuerst hatte er das Militär, dann hatte er den Film. Er ist wie in eine Kirche gegangen. Es gab überhaupt nichts anderes bei Melville. Und diese Strenge, die Absolutheit sieht man bei Alain Delon. Also das ist nun wirklich ein fabelhafter Film, trotz mancher Unbeholfenheit. Und je unglaubwürdiger er ist, desto besser ist der Film. Ebenso Le Samurai und Une Flic, ganz unrealistisch Film.
Aber man realistisch kann sagen, es sind abstrakte
Filme.
Ja, er ist zumindest realistisch in der zeitlichen Skizzierung des Überfalls an sich und des Einbruchs, ne, des sogenannten Heist. Der ist ja auch deshalb so legendär geworden, weil er in Echtzeit gedreht worden sei.
Ja.
Ne? Oder er ist, also es wird praktisch, es gibt keine Montage oder keinen Schnitt, die etwas zeigt, was in der Zwischenzeit passiert ist, innerhalb der zeitlichen Abfolgen, die dort stattfinden. Ne? Also wird von Anfang bis zum Ende der Einbruch gezeigt. Mich hat das sehr fasziniert. Ich bin froh, diesen Film gesehen zu haben mit all seinen Extras. In diesem Sinne haben wir es,
oder? Dann bis demnächst. Vielen Dank.
Tschüss.